Und jetzt stürzen wir mal zurück in das Jahr 2015 an den 4. April. Da hörte sich der Einstieg des Medienmagazins so an.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Was wäre jetzt eigentlich, wenn der Kollege morgen veröffentlicht auf Bild.de, dass die Taz vom CIA oder vom KGB finanziert wird, was er eben durch diesen Keylogger recherchiert hat? Sind wir nicht alle oder viele von uns, ich spreche jetzt mal Journalisten, ein bisschen voreilig gewesen, Sebastian Heiser zu geißeln und Edward Snowden aber als Helden zu feiern?
Ja, das war Ines Pohl, die damalige Chefredakteurin der Taz, der Tageszeitung aus Berlin. Die Geschichte, wenn man sie ganz kurz erzählt, ist, dass ein Mitarbeiter der Taz mit einem sogenannten Keylogger-Tastatur-Anschläge über Monate hinaus gespeichert hatte, dabei erwischt wurde, wie er diesen Keylogger abzog und daraufhin die Flucht antrat. Ein Einbruch wird noch in Zusammenhang gebracht in die Taz mit diesem Mitarbeiter. Und dann wurde sehr, sehr intensiv darüber gestritten, teilweise halböffentlich, teilweise intern bei der Taz, was denn der Grund gewesen sein könnte. Und jetzt heute, ich dachte, mich trifft hier der metaphorische Blitzschlag, Dateiname log.txt steht in der Taz. Anfang 2015 kam heraus, dass Computer in der Taz mehr als ein Jahr lang ausgespäht wurden. Die Recherche zum Fall führt bis nach Asien. Ich begrüße ganz herzlich im Studio den aktuellen, gegenwärtigen, seit September im Amt seienden neuen Chefredakteur der Taz, Georg Löwisch. Wir kennen uns seit über 20 Jahren, deswegen bleiben wir beim Du. Das ist dann authentischer und ehrlicher. Georg, du hast sozusagen diese Erbschaft übernommen mit Amtsantritt der Chefredaktion, diesen Kriminalfall, muss man ja sagen, aufzuklären. Was war dein Beweggrund, das journalistisch zu tun und nicht der Polizei sozusagen und der Staatsanwaltschaft die Hoheit in diesem Fall zu überlassen? Denn das war ja auch, ihr habt ja Strafanzeige gestellt und die Ermittlungsbehörden ermitteln ja hoffentlich noch, oder?
Ja, so ist es, die Ermittlungen laufen. Es war einfach so, ich habe gespürt, als ich angefangen habe, dass das immer noch so ein bisschen schwelt, dass wenn man mit Tatzlerinnen und Tatzlern über diese Keylogger-Affäre spricht, dass da immer noch wahnsinnig viel ist. Es ist so zwischen Wut und Traurigkeit, zwischen noch Bitternis und Beklommenheit und es waren noch viele Fragen offen. Wir haben dann sozusagen kurz vorm Jahrestag Mitte Februar uns zusammengesetzt und in der Ressortleiterrunde auch nochmal darüber gesprochen und da fiel dann die Entscheidung, wir schicken nochmal zwei Reporter los mit richtig viel Zeit, dass die verschiedene Fragen klären und wir wollten das eben nicht der Justiz überlassen, weil wir sind ein journalistisches Haus und wir machen, was wir können und das ist der Journalismus.
Sehr akribisch aufgelistet bis in das kleinste Detail hinein, wie so ein Keylogger ausgelesen wird, wohin die Datenspur führt. Und sie führt, wir kürzen das mal ab, das kann man alles in der heutigen Ausgabe online und auf Papier nachlesen. Ich twittere auch gleich nochmal im Anschluss an das Gespräch den Link dorthin. Die führt bis nach Asien. Jetzt natürlich die Frage, wie habt ihr diese Spur entdecken können?
Das wollen wir nicht sagen. Also das, wir wollen da offenlegen, was wir können. Aber auch in dieser Geschichte gilt bei manchen Informationen der Quellenschutz. Und deswegen sagen wir nicht, wie wir darauf gekommen sind, ihn zu finden. Es war uns aber wichtig, ihn zu finden. Es war auch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit ihm? Wie geht's ihm? Er sollte auch die Möglichkeit haben, face-to-face konfrontiert zu werden, sich dazu zu erklären. Deswegen sind die beiden Kollegen in dieses asiatische Land gereist und haben ihn dort aufgetan. Und was sie dann erlebt haben, das steht ja in der Geschichte. Aber kurz zusammengefasst, er wollte sich eben nicht äußern. Aber es war tatsächlich wichtig, auch zu wissen, dass er dort ist.
Es gibt zwei interessante Details für mich. Zum einen, dass er nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, so Taz-Leute ausspioniert hat, die an hochbrisanten Recherchen sitzen, sondern vornehmlich ganz junge Mitarbeiterinnen, vornehmlich auch, die bei der Taz sozusagen ihr Praktikum gemacht haben. Ein ungewöhnliches Aufklärungsbild, wenn ich das mal so sagen darf. Aber andererseits gibt es eine Linie daneben, die eine sehr starke Professionalität vermuten lassen. Also erstmal der Keylogger, das ist schon, da muss man erstmal schon ja so ein bisschen auch Bescheid wissen, wie das funktioniert und was man damit überhaupt speichern kann. Dann das ganze Rückzugsszenario, das wird ja bei euch im Artikel beschrieben, also dass er sich in Berlin abgemeldet hat zum Beispiel, mit Ziel unbekannt, in einem Land jetzt ist, soweit kann ich es ja zitieren, weil es ja auch bei euch in der Zeitung steht, das kein Auslieferungsabkommen hat, dass er unter fremder Identität Universität jetzt weiterlebt. Das sind nicht Sachen, die man als Journalist auf der Hochschule lernt oder auf der Journalistenschule.
Ja, also das tatsächlich, das, ich finde das Bild der Betroffenen, der direkt Ausgespähten, ist schon vielsagend. Du hast es gesagt, 23 sind es, von denen wir bisher wissen, die wir in den Daten gefunden haben. Von den 23 sind 19 Frauen, sehr viele davon wiederum Praktikantinnen. Es ist leider auch einer von unseren Nachwuchs-Workshops, den Panther-Workshops, ausspioniert worden. Das ist besonders bitter, darauf sind wir gestoßen. Von den 23 haben wir 2 eben jetzt erst im Zuge der Recherche identifiziert und auch benachrichtigen können. Und das ist wichtig, also dass es auch eine Möglichkeit ist für die Betroffenen, sich ein Bild zu machen und ja überhaupt davon zu wissen und auch ihre Passwörter zu ändern. Bei dir am Ende der Sendung heißt es ja immer, vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden. Bei der Taz heißt es jetzt, vergessen Sie nicht, Ihre Passwörter zu ändern.
Was haben denn diese Daten einerseits ergeben, andererseits auch die Interpretation dieser Daten? Warum gab es dieses vornehmliche Interesse an jungen Praktikantinnen? Ist da ein sexuelles Motiv deutlich geworden? Oder, was ich jetzt ins Feld führe, kann es nicht sein, dass er vielleicht versucht hat, auf die Art und Weise bei jungen Mitarbeiterinnen nach dem Romeo-Prinzip eines Geheimdienstes dichter ranzukommen, durch Insiderwissen, dass er ihre Vorlieben kannte, dadurch ihnen vielleicht auch Geschenke machen konnte, pointierter?
Das ist eine Spekulation und ich habe eben nur das, was ich an Fakten habe, und da deutet eben nichts auf einen Geheimdienst hin. Wir wären ja doof und das wäre auch nicht, würde nicht so richtig der Tradition der Taz entsprechen, wenn wir da nicht total darauf abfahren würden, wenn es jetzt eine Geheimdienstoption erkennbar wäre und wir da Hinweise hätten. Aber wir haben diese nicht, sondern wir haben eher diese traurige Motivlage des Nähesuchens von den Betroffenen, du hast es gesagt, und das ist im Moment das, was wir auch haben und wo wir dann eben diesen Schluss ziehen.
Ist das also auch so zu verstehen, dass dieser Artikel zur Selbstreinigung der Taz gehört, dass man einerseits sagt, wir müssen uns damit beschäftigen, weil dieses Fragezeichen macht uns krank, dass hier ein Mitarbeiter von uns unser Vertrauen so schamlos missbraucht hat, und dann gibt es ja auch Betroffene, dass die wissen, dass die überhaupt betroffen sind?
Ja, natürlich. Also wir wollen, dass die sich ein Bild machen können. Viele sind ja nicht mehr im Haus, weil sie eben nur mal Praktikantinnen waren. Also es gibt auch durchaus schon ein Feedback von denen, und das ist das, was ich jetzt gelesen habe in meinen Mails und mit denen ich gesprochen habe, ist positiv. Also das wird gewürdigt. Aber es ist natürlich von selbst auch wichtig, dass das nicht schwelt. Da muss Luft dran. Also so zwischen Wut, Ärger und dieser Beklommenheit, auch so einer, ja, so eine Traurigkeit, der hat sehr lange mit uns zusammengearbeitet. Da ist eben der Ausweg Journalismus, und deswegen haben wir es so gemacht.
Als ich fertig war mit dem Lesen der Geschichte, die sich unheimlich spannend liest, muss man auch ein Kompliment an die Autoren machen. Da, also Martin Kaul und Sebastian Erb, da muss man einfach auch deutlich sagen, das ist kein, also in dem Sinne Happy End. Also es ist eine ausgestreckte Hand da, so empfinde ich das. Das kannst du gerne korrigieren, wenn das nicht so ist. Habt ihr die Hoffnung, auch mit diesem Artikel vielleicht den Betroffenen in Asien zum Umdenken zu gewinnen dadurch?
Ich fände das gut, wenn er sich erklären würde. Ich weiß nicht, das fände ich auch sehr angemessen. Es ist eben tatsächlich so eine Mischung. Auf der einen Seite macht man sich Sorgen um ihn, auf der anderen Seite ist man ja schon auch sauer, weil das ist nicht gerade fair, wenn du jetzt Praktikantin bist, in die Taz kommst, das ist dein erster Kontakt mit dem Journalismus, und dann werden gleich deine Daten abgefischt. Nee, also das geht auch nicht. Ja, ich fände das gut, wenn er reden würde, und ich rechne schon auch damit, dass es eben auch dieses juristische Verfahren geben wird. Die Staatsanwaltschaft behandelt das jetzt offensichtlich nicht wie ein Fahrraddiebstahl, sondern die ist da durchaus tätig. Klar die Frage, ob er greifbar ist, aber ja, ich fände das gut, wenn er sich äußern würde.
Meint Georg Löwisch, er ist der Taz-Chefredakteur, und ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Den ganzen Artikel, wie gesagt, unter taz.de, heute in der Ausgabe unter der Überschrift Dateiname log.text.